wir waren also wirklich in dieser schwierigen Situation, dass wir zwar den großen Infarkt erkannten aus dem EKG, aber wir die vielen, vielen Menschen mit kleinen Infarkten, die dann in der Folge vielleicht einen großen Infarkt entwickelt, die konnten wir nicht identifizieren. Der Durchbruch eigentlich war, dass wir zeigen konnten oder andere gezeigt haben, dass wenn das Troponin erhöht ist beim Herzinfarkt, dann muss man den Patienten ins Katheter bringen, auch wenn das EKG nicht verändert ist. Demut vor dem Herzen habe ich schon vor dem Troponin gehabt, sonst hätte ich mich nicht für die Herzmedizin entschieden.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Bei einem Herzinfarkt, da zählt Schnelligkeit. Schnell den Notfall erkennen und den Notdienst informieren. Im Krankenhaus schnell die Diagnose stellen und dann schnell handeln. Ein deutscher Kardiologe hat wesentlich dazu beigetragen, dass insbesondere die Diagnose heute flott und zuverlässig gestellt werden kann. Seine Forschungsarbeit zum Biomarker Troponin, die rettet bis heute täglich weltweit tausende Leben. Und damit hallo zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Heute hören Sie tatsächlich ein lebendiges Stück Medizingeschichte. Und ich freue mich dazu, einen Pionier der Kardiologie und den Miterfinder des Herzinfarkttests als meinen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen, Professor Hugo Kartus. Er war lange bis zu seinem Ruhestand ärztlicher Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Und er ist heute noch Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Herzstiftung. Und damit ein herzliches Willkommen, Professor Kartus.
Ja, schönen Tag. Grüße Sie.
Schön, dass wir dieses Gespräch führen können. Professor Kartus, wenn heute ein Patient mit heftigen Brustschmerzen und dem Verdacht auf einen Herzinfarkt in die Notaufnahme kommt, dann ist der Troponintest Routine. Erklären Sie vielleicht mal kurz für unsere Zuhörenden, was genau verrät denn dieses Troponin im Blut über den Zustand des Herzmuskels?
Ja, das will ich gerne tun. Also zunächst vielleicht ist es wichtig zu erklären, was das Troponin ist. Das Troponin ist ein Eiweiß, was im Herzen die Aufgabe hat, die Kraftentwicklung des Herzmuskels zu kontrollieren und zu steuern. Und dieses Eiweiß wird nur im Herzen oder im Skelettmuskel gebildet, nicht im glatten Muskel, also nicht im Darm oder im Zwerchfell oder sonst wo im Körper. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass dieses Eiweiß im Herzen ein anderes Eiweiß ist wie im Skelettmuskel. Also das Herztroponin können wir unterscheiden anhand von Testsystemen vom Skeletttroponin. Das heißt, wir haben also ein Eiweiß, was nur im Herzen vorkommt und dort eine wichtige Funktion in der Kraftentwicklungsregulation hat. Und wenn dieses Eiweiß im Blut erhöht ist, wo es eigentlich ja nie hingehört, denn es ist ja ein Eiweiß des Herzens, dann erkennen wir daraus, dass die Herzmuskelzelle geschädigt ist. Und zwar entweder so geschädigt ist, dass sie komplett zerstört wird, also abstirbt, oder so schwer geschädigt ist, dass die Zellmembran undicht wird und Eiweiße aus der Herzmuskelzelle dann ins Blut gelangen können. Das kann auch mal passieren nach einer schweren Entzündung, wenn die Zellen geschädigt sind. Also es muss nicht immer ein Herzinfarkt sein.
Ja, also ganz spannende Geschichte, was dieses Troponin kann. Wenn Sie dann jetzt heute durch eine Klinik gehen und sehen, dass Ihr Test auf eben dieses Enzym nun überall Standard ist, erfüllt Sie das eher mit Stolz oder vor allem mit Demut vor diesem doch Wunderwerk Herzen, was da alles so genau passiert?
Naja, Demut vor dem Herzen habe ich schon vor dem Troponin gehabt, sonst hätte ich mich nicht für die Herzmedizin entschieden. Bin immer wieder beeindruckt von dieser Kraft, diesen kontinuierlichen Arbeiten eines Herzens, ohne dass man es spürt. Und trotzdem ist man komplett davon abhängig. Also das Herz fasziniert mich völlig unabhängig vom Troponin. Also Sie fragten nach, wie mein Empfinden ist. Ist vor allem stolz, weil tatsächlich natürlich klar, viele Menschen haben eine großartige Idee. Das Troponin war schon eine gute Idee, denn die Hypothese, die wir hatten, stimmt. Aber dann ist eine Idee an und für sich ja nichts wert, wenn sie nicht realisiert
wird. Wenn sie umgesetzt werden kann. Deswegen würde ich gern auch mal zurückblicken, eben in Ihre Anfangszeit als dann noch junger Arzt. Wie war das denn damals denn eigentlich bei einem Herzinfarkt, einer Herzinfarktdiagnose? Warum war das so ein gefährliches Ratespiel?
Ja, weil Sie dürfen jetzt mal nicht vergessen, dass die Medizin sich rasant entwickelt hat. Also der erste Bluttest für einen Herzinfarkt war erstmalig 1956 erst entwickelt worden. Mhm. Damals war das ein Lebereiweiß, was zufällig auch im Herzen ist, also völlig unspezifisch. Und als ich noch junger Assistent war, hat man den Herzinfarkt durch sogenannte Enzyme gemessen, die auch im Skelettmuskel waren. Und natürlich dann diese Enzymaktivität gemessen im Blut, die ja nur indirekt was zu tun hat mit der Menge freigesetzten Eiweiß aus dem Herzen. Und wir mussten uns sehr auf das EKG verlassen. Mhm. Und das EKG ist leider beim großen Herzinfarkt hilfreich, aber beim kleinen Herzinfarkt kann es oft nicht der Infarkt diagnostiziert werden, sondern es kann auch mal unspezifische Veränderungen im EKG sein. Und wir waren also wirklich in dieser schwierigen Situation, dass wir zwar den großen Infarkt gut erkannten aus dem EKG, aber die vielen, vielen Menschen mit kleinen Infarkten, die dann in der Folge vielleicht einen großen Infarkt entwickeln, die konnten wir nicht identifizieren durch diese Kreatinkinase oder LDH-Enzyme, die es damals gab. Und es war ein großes, tatsächlich großes Problem.
Und gab es denn da vielleicht auch Momente, in denen Sie sogar frustriert waren, eben weil Sie nicht schnell genug Gewissheit hatten, das EKG unklar war und Sie dachten, Mensch, da muss doch irgendwas passieren?
Ja, das war schon so und das war ja auch letztendlich die Motivation, warum wir, sage ich mal, auch durchgehalten haben. Man darf ja jetzt, wenn wir da über die Troponinentwicklung sprechen, nicht vergessen, dass wir natürlich von der Idee bis zur Testentwicklung schon auch mal 8-9 Jahre gearbeitet haben und diese Umsetzung dieser Idee dann in die Klinik, um dem Ärzte zu überzeugen, dass es ein besserer Test ist als zuvor, hat ja nochmal 10 Jahre gedauert.
Braucht einen langen Atem.
Sodass man da schon irgendwie eine innere Überzeugung haben muss und glauben muss, dass das, was man macht, wichtig ist. Sonst hält man diese vielen Frustrationen auf den Weg dahin nicht durch.
Das stimmt. Und gab es dann schließlich auf diesem Weg irgendetwas, was Sie auf die Spur des Troponins gebracht hat, dass das wirklich der aussagekräftige Marker für Herzinfarkt ist? Gab es da vielleicht sowas wie einen Heureka-Moment im Labor?
Ja, das ist
immer so. Stellt man sich immer so vor.
Dass man denkt. Auch so, dass man denkt, die Forschung geht aber in kleinen Schritten. Also ich hatte schon als Student natürlich mich damit beschäftigt, wie die Herzkraft sich entwickelt. Was sind die Eiweiße, die das machen? Und dann natürlich war ich dann ja mit einem Stipendium in Harvard und da hatten wir an Infarktdiagnostik gearbeitet, aber eben gemessen, wie ein Antikörper in eine Herzmuskelzelle hineingeht. Und an den Antikörper hatten wir Radioaktivität gekoppelt, sodass der Infarkt radioaktiv angereichert wurde, man das nachweisen konnte. Dieses Verfahren erschien mir nicht so sinnvoll für die Akutsituation. Und ich sagte dann, lass uns doch das messen, was da rauskommt, von den Herzeiweißen. Und wir hatten anfangs uns nicht mit dem Troponin beschäftigt, sondern wir hatten uns mit dem anderen Molekül, Myosin-Leichketten beschäftigt, die auch dort in diesem kontraktilen Apparat sitzen. Und hatten dann sogar einen Test entwickelt und auch patentiert. Für die Infarktdiagnostik mit Myosin-Leichketten. Dann aber festgestellt im Labor, dann zurück in Heidelberg dann, dass eigentlich dieses Troponin sehr viel spezifischer ist, weil es eben nur im Herzmuskel auch gebildet wird, während die Myosin-Leichketten auch im langsamen Skelettmuskel sind. Und so haben wir dann, obwohl wir schon ein Patent hatten, wo wir schon einen Test entwickelt hatten, zusammen übrigens mit Hilfe von Böhringer Mannheim, die alles schon fertig hatten zum Versand. Mhm. Haben wir dann gesagt, nein, es muss, wir müssen nochmal neu durchstarten mit Trocken. Mhm.
Ja, und Sie hatten es vorhin auch schon mal erwähnt, es ist ja auch wichtig zu unterscheiden, dass es durchaus andere Ursachen geben kann, die die Troponinwerte dann erhöhen können. Troponin ist auch nicht gleich Troponin, es gibt da verschiedene Untereinheiten. Also welches Troponin ist jetzt wirklich dann aus dem Herzen und dann auch die Ursache, also der Hinweis, dass es sich um einen Herzinfarkt handelt?
Ja, also es sind zwei, Sie haben schon recht, dass das Troponin ja in einem Komplex ist. Und dieser Komplex heißt Troponin und der hat drei Untereinheiten. Die eine Untereinheit heißt Troponin I. Das I heißt inhibitorisch, weil es hemmt die Kraft. Und dann gibt es das Troponin T. Das T steht für die Verbindung der Bindungseigenschaft. Und es gibt ein Troponin C, weil es Calcium bindet. Mhm. C für Calcium. Und das Troponin T und das Troponin I sind beides herzspezifische Eiweiße, nicht das Troponin C, das Calciumbindende. Das kommt auch in einem Skelettmuskel vor. Also man kann sowohl mit Troponin T wie mit Troponin I einen herzspezifischen Test entwickeln. Mhm. Wir hatten damals ja das Myosin-Laichketten entwickelt, den Assay patentiert. Und während wir diese Arbeiten machen, hat ein Kollege Troponin I in England bei einem Tierexperiment gemessen. Und wir haben deshalb den Troponin T-Assay entwickelt und patentiert. Das I konnten wir nicht mehr patentieren. Und so waren wir auch ein bisschen, so war unser Weg auch gebunden an das Troponin T, aber auch deshalb, weil das Troponin T das etwas stabilere Protein ist. Auch im Handling einfacher ist als es.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Und gerade deswegen nochmal ein Blick auf die Anfänge. Denn Sie haben es schon erwähnt, das ist ja doch manchmal recht schwer am Anfang. Und das ist in der Medizin mit so neuen Ideen. Gab es da jemanden Spezielles, der an Sie geglaubt hat, wo Sie gesagt haben, da war wirklich wichtig, dass wir diese Unterstützung hatten in Ihrem Forschungsteam?
Ja, also Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Wenn man wirklich was Neues hat, dann fragt sich jeder, der in den alten Methoden arbeitet, warum muss ich mich ändern? Und eine Neuigkeit schafft immer nur Unruhe und Aggression und natürlich eine Belastung für die eben, die sich mit dem Neuen konfrontieren müssen und es lernen müssen. Also man hat sehr viel Widerstände, wenn man was wirklich Neues einführen möchte. Und wer hat an uns geglaubt? Wir haben an uns geglaubt.
Auch schon mal sehr wichtig.
Wir haben an uns geglaubt und offensichtlich auch ein oder zwei oder drei Gutachter, denn immerhin wurden unsere Forschungen dann ja unterstützt von Gutachtern. Mhm. Viele unserer Arbeiten wurden abgelehnt, allerdings von Gutachtern, weil sie sagten, wir würden nur verwirren und Unruhe erzeugen, denn jeder wisse doch, wie man einen Herzinfarkt diagnostiziert. Also es gab schon auch einen Gutachter, die uns unterstützt haben. Und dann allerdings haben wir sehr früh unseren Test an alle anderen Wissenschaftler weitergegeben. Manchmal war es mir zu früh. Aber wir haben die Tests an große Wissenschaftskonsortien in Amerika gegeben. Wir haben sie nach Schweden gegeben, an große klinische Forschungseinheiten. Und die haben unabhängig mit diesem Test gearbeitet und haben Daten produziert, die wir nicht hätten produzieren können. Aber das waren eben Menschen, die Anerkennung hatten im Feld und die große Studien in Harvard und Duke University in Uppsala geleitet haben. Diese Ergebnisse, auch in Deutschland, die Kooperationsergebnisse, haben dann nach und nach ein Team aufgebaut von Gläubigen.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, und eigentlich waren wir erst ruhig, als wir in den Leitlinien verankert wurden. Also ja, wirklich
ist ja dann auch wirklich, man braucht sehr viele Patienten, bis man dann wirklich auch nachweisen kann, ja, wir schaden dem Patienten nicht, sondern wir nutzen ihm das, was wir da anbieten, bringt die Medizin einen Schritt weiter voran. Wie überrascht waren Sie denn selbst, als Sie merkten, Mensch, ich glaube, wir haben hier gerade einen Schlüssel gefunden, der die Kardiologie für immer verändern könnte?
Ja, ich habe das so nicht erlebt. Wir blieben immer unsicher. Mhm. Wir blieben in jedem Schritt unsicher und waren immer nervös. Stimmt das denn auch in diesem klinischen Kontext? Mhm. Du musst dir vorstellen, da auf einmal kommt ein Patient mit Thoraxschmerz in die Klinik. Alle Werte sind normal, aber das Troponin ist erhöht. Okay? Mhm. Die Leute sagen, das ist doch. Dann wurden von Troponinitis gesprochen und wurden Troponin-Bums erfunden und alle die Dinge. Und wir waren immer unter Druck. Wir waren immer unter Druck zu zeigen, dass diese Werte A stimmen, dass sie wirklich eine Herzschädigung anzeigen und B, dass es bedeutend ist für den Patienten, ob er das hat oder nicht. Also der ist ein hohes Risiko. Und der Durchbruch eigentlich war, dass wir zeigen konnten oder andere gezeigt haben, dass wenn das Troponin erhöht ist beim Herzinfarkt, dann muss man den Patienten ins Katheter bringen, auch wenn das EKG nicht verändert ist. Mhm. Oder man muss sie aggressiver mit gerinnungshemmenden Medikamenten behandeln. Also, dass man jetzt auf einmal erkannt hat, dieses Troponin zeigt eigentlich an, dass der Patient eine ganz instabile Situation hat und wir müssen den Patienten unbedingt stabilisieren, durch aggressive Medikamente und durch Corona-Intervention. Mhm. Als wir also gezeigt hatten, dass es auch beim Infarkt eine Konsequenz hat, dann war das, sag ich mal, gewonnen, das Spiel. Und da waren wir, dann waren wir auch gespannt.
Der Besserwisser.
Wann ist eigentlich die Herzinfarktgefahr am größten? Die meisten Herzinfarkte treten tatsächlich in den frühen Morgenstunden auf, typischerweise zwischen 6 Uhr und 11 Uhr. Zu dieser Zeit steigt nämlich der Blutdruck wieder an, nachdem er in der Nacht abgefallen ist. Unsere innere Uhr schüttet dann auch Stresshormone wie Cortisol vermehrt aus. Außerdem ist das Blut oft etwas zähflüssiger. Das alles kann dazu beitragen, dass zum Beispiel fragile Ablagerungen, sogenannte Plaque, die nur eine dünne Kappe haben, aufreißen und diese Plaque-Ruptur dann zum Infarkt führt. Gefährdet sind offenbar vor allem Menschen mit Bluthochdruck und bereits geschädigten Gefäßen, sowie Patienten und Patientinnen, bei denen eine sogenannte Schlafapnoe festgestellt wurde. Unter den Wochentagen, da ist übrigens statistisch gesehen der Montag der Tag mit dem höchsten Herzinfarktrisiko. Dies wird oft mit dem Stress des Arbeitswochenbeginns in Verbindung gebracht oder mit einem eher wechselhaften Schlafrhythmus am Wochenende. Allerdings hat eine Untersuchung im Jahr 2025 mit Rentnern ergeben, dass auch im Ruhestand der Montag der gefährlichste Tag bleibt. Ja, aber eigentlich eine gute wissenschaftliche Eigenschaft, dass man sich immer wieder selbst natürlich hinterfragt, ist das richtig, was wir machen und erreichen wir damit, was wir erreichen wollten. Und dann, ja, wenn das Ziel dann da ist, dass man wirklich nachweisen kann, der Patient profitiert, ist natürlich dann der Traum, wenn man so lange dran forscht. Deswegen auch die Frage, wie lange hat es denn insgesamt gedauert, dieser ganze Weg aus der ersten Entdeckung des kardialen Troponins, bis dann tatsächlich ja der schnelle, handliche Schnelltest wurde, den wir jetzt heute kennen?
Ja, also mit den Myosin-Laichketten, das ist ja der Vorläufer, wenn Sie es so wollen, hat es eigentlich schon, haben wir ja schon in Boston gearbeitet, also 1979. Mhm. Das Troponin hatten wir dann 6 Jahre später in Heidelberg entwickelt und dann 3 Jahre später ja patentieren können. Und bis es dann in die Leitlinien kam, war es 2006, also 20 Jahre quasi Arbeit. Und das ist so das Übliche, was man eigentlich hat, um eine Innovation zu implementieren, weil es geht ja nicht nur darum, diese Technik zu entwickeln, sondern es geht ja darum, die ganzen Ärzte zu überzeugen, auch in diese klinische Translation und dann diese Anwendungsübung und dass es dann auch in den Leitlinien steht, also als Dienstanweisung sozusagen. Und das braucht viel Zeit und viel Geduld und das braucht auch, das kann man alleine nicht schaffen, sondern das sind dann Forschungsverbünde, die das vorantreiben. Und das ist dann das Entscheidende.
Also Teamwork ist auch da ganz gefragt. Und ja, mit ein Grund, weshalb auch die Deutsche Herzstiftung nämlich so intensiv inzwischen die herzmedizinische Forschung unterstützt und fördert. Immerhin mit inzwischen mehr als 6 Millionen Euro pro Jahr. Und Forschungsförderung ist damit neben der Aufklärung und Information als Patientenorganisationen über Herzerkrankungen natürlich ein wesentliches Standbein geworden. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht auch heute noch eben ein solcher langer Atem in der Forschung und dann auch eine unabhängige finanzielle Unterstützung, damit Projekte irgendwann dann auch wirklich beim Patienten ankommen?
Ja, also ich halte das für natürlich für unglaublich wichtig. Und bin da auch sehr dankbar, dass die Herzstiftung das auch so vorantreibt, auch gezielt, auch wirklich sagt, wir investieren unser Geld in die Forschung, weil man kann nie genug in Forschung investieren, weil man kann nicht genau sagen, welches Projekt am Ende wirklich der erfolgreiche Strategie sein wird, sondern am besten man fördert viele, weil dann einige natürlich erfolgreich sind. Und das ist ein wichtiges Konzept. Und wir in der Herzforschung sind weit abgeschlagen verglichen mit der Krebsforschung, obwohl ja die Herzerkrankungen häufiger sind und noch mehr Menschenleben fordern, haben wir es irgendwie nicht geschafft, als Herzmediziner der Öffentlichkeit klarzumachen, dass Herzerkrankungen nicht nur tödlich sind, sondern zu schwerer Beeinträchtigung führen im Leben. Enorme Belastungen sind für die Familien und die Angehörigen und kriegen das nicht umgesetzt und umgemünzt in innovative Forschungsgelder vergleichbar zur Onkologie. Das heißt, ich bin natürlich sehr dafür, dass sie unendlich viel Geld bekommt, aber ich bin genauso dafür, dass die Karte.
Ist ja keine Neiddebatte.
Nein, überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Eben. Ja, es soll so, genau so sein, aber also, es soll eben auch für die Herzen da sein, ja.
Definitiv. Und wir kriegen dann immer wieder mit, welche Schicksale mit Herzerkrankungen verbunden sind, ja. Aber ich wollte noch einen anderen Punkt ansprechen, denn Sie haben nicht nur erfolgreich geforscht, sondern auch im Sinne der Patienten sich um die Versorgungssituation gekümmert, nämlich von Herzinfarktpatienten, und haben die generell optimiert. So haben Sie im Uniklinikum Heidelberg im Jahr 2004 die erste sogenannte Chest Pain Unit in Deutschland eröffnet. Was war denn dabei Ihr Ziel?
Ja, also ich hatte ja das Privileg, als Chef einer Klinik Dinge gestalten zu können, und unsere klare Mission ist, der Patient ist im Zentrum der Medizin. Und es nützt natürlich schon, wenn man einen super Test entwickelt. Aber wenn man die Prozesse herum und die Betreuung des Patienten nicht gleichermaßen organisiert, ist auch ein wunderbarer Test nur die Hälfte wert. Mhm. Ich fand schon, als ich in Heidelberg ankam, war da ja vorher in Lübeck, da war die Notaufnahme von einem Endokrinologen geleitet. Das ist nichts gegen einen Endokrinologen natürlich, der das sehr gut gemacht hat, aber das ist natürlich nicht die Expertise, die man benötigt, um einen Patienten mit Thoraxschmerzen richtig abzuklären. Da wurde mir klar, wir müssen um den Patienten herum eine kleine Klinik bauen. Der Patient muss in ein Setting kommen, wo alle Abläufe stimmen. Und haben das dann für die Chest Pain erstmals entwickelt. Und dann war ich ja glücklicherweise auch Vorsitzender der Akademie der Kardiologie, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Und so konnte ich das auch natürlich umsetzen in eine Struktur, die dann über Deutschland hinaus entwickelt werden konnte. Das war auch sehr positiv. Aber wir haben auch andere Strukturen entwickelt. Wir haben ein Zentrum für die Herzschwäche, also für die Kardiomyopathien entwickelt. Wir haben eine End-Stage Heart Failure. Also es ging uns immer darum.
Wir waren sehr rege, ja.
Wie schaffen wir das, was wir an Innovation haben, auch an den Patienten zu bringen in einer möglichst effizienten Weise.
Woher kam eigentlich dieses Konzept der Chest Pain Unit? Woher kannten Sie dieses Konzept? Also, dass dieses Hand in Hand arbeiten?
Ja, also so ein bisschen ansatzweise hatte das Amsterdam aufgebaut. Da war ich ja mal wegen meinem Troponin-Test und die haben ja auch mitgearbeitet. Und da haben sie mir ihre Notaufnahme gezeigt, haben gesagt, in dieser Ecke liegen unsere Chest Pain Patienten. Und da waren dann so auch ein Arzt da. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, das ist eigentlich ein Punkt, das müsste man viel besser machen und aber strukturiert. Und das hat mich sehr stimuliert und da hatten wir das dann auch schon als Verhandlungsbasis für Heidelberg geschrieben. Also wenn ich gesagt habe, ich komme von Lübeck nach Heidelberg, aber dann musste eine Chest Pain Unit.
Naja.
War ja auch nicht so einfach, dem Endokrinologen das dann wegzunehmen. Das muss man ja auch mal so sagen.
Definitiv. Und der Troponin-Schnelltest, der hat dann auch die Abläufe der Chest Pain Unit dann beschleunigen können?
Ja, der Schnelltest, aber noch mehr der hochempfindliche Test. Weil natürlich.
Wann wurde der dann entwickelt?
Ja,
hochsensitive, also was macht da nochmal den Unterschied aus zu dem ursprünglichen Schnelltest?
Ja, die Testentwicklung vom Troponin ist nie zu Ende. Und auch jetzt wird nochmal die sechste Generation eingeführt, weil immer wieder die Techniken sich verbessern und man immer wieder am Test optimieren kann, dass er noch empfindlicher wird. Also wir können
also
jetzt
hochsensitiv nicht, heißt, der ist noch empfindlicher, man kann noch mit noch geringeren Mengen arbeiten.
Ja, wir messen 3 Nanogramm in einem Liter, also pro Liter. Das heißt, das ist schwer zu vermitteln. Ich erzähle es den Studenten immer so, dass wenn man in den Zugersee, Zug in der Schweiz, in den Zugersee 10 Kilogramm Zucker einrühren würde, und man nimmt einen Tropfen des Wassers, dann kann man mit der Empfindlichkeit des Troponins den Zucker nachweisen. So, das ist
manchmal
so diese
genau diese Bildlichtvergleiche, um zu wissen, was ein Nanogramm eigentlich bedeutet. Ja, genau, bei einem Millionstel, was ist das genau?
Das ist Hightech in einem solchen Testsystem. Und dadurch war es möglich, wenn also ein Patient heute mit Thoraxschmerz kommt und der hat null messbares Troponin, dann hat er keinen Herzinfarkt. So, der kann also sofort wieder nach Hause gehen, muss nicht stundenlang in der Chestband liegen, kann in Ruhe ambulant weiter abgeklärt.
Was ja eigentlich auch sehr wichtig ist, also beruhigend zu wissen, ich habe keinen Herzinfarkt, trotz der Schmerzen. Das ist vielleicht irgendwas anderes, aber zumindest Herzinfarkt ist es Gott sei Dank mal nicht.
Ja, und so konnte man dann schon mal 30% der Patienten gleich nach Hause schicken. Und dann ist es natürlich so, dass es eine Unsicherheit bleibt, wo man einen zweiten Test nochmal nachschieben muss, nach einer Stunde oder nach 2 Stunden, weil ja dieses Eiweiß sich über die Zeit freisetzen kann aus dem Herzen. Und auch damit hat man dann eine schnellere Abarbeitung der Patienten und eine bessere Risikostratifizierung. Gelernt, dass auch die Werte, die unterhalb einer Infarktschwelle messbar sind, schon eine Bedeutung haben. Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt schwarz-weiß habe, also nicht da und dann gleich Infarkt, sondern das steigt ja kontinuierlich an und wir wissen, dass schon innerhalb des Normbereiches Erhöhungen vom Troponin assoziiert sind mit Dann ist natürlich die Frage, ist das immer Herzinfarkt? Nein, natürlich nicht, sondern das Troponin ist ja nicht ein Herzinfarktmarker, sondern es ist ein Marker für eine Schädigung des Herzens. Ganz gleich welcher Ursache. Sei es durch eine Chemotherapie bei Frauen, wo wir wissen, dass dann ein hohes Risiko ist. Oder sei es durch eine Entzündung oder sei es gar durch eine Überlastung anderer Art. Und es muss auch nicht immer Zelltod sein. Wir wissen, dass wenn ein Marathonläufer trainiert läuft und dadurch die rechte Herzkammer überlastet ist, weil ich so viel Blut in die Lunge pumpen muss durch das Marathonlaufen, dass dann diese Zellen, sag ich mal, die Herzmuskelzellen, sag ich einmal, anfangen zu twitzen. Die sezernieren kleine Vesikel und in diesen kleinen Bläschen ist das Troponin und das kann auch, also beim Marathonläufer, der nicht trainiert ist, erhöht sein als durch die Belastungssituation.
Also aber auch das kann ja ein Risiko sein, weil es kommt ja leider oft genug vor, dass dann auch Marathonläufer auf der Strecke zusammenbrechen.
So ist es, genau, und ist auch langfristig mit denen, bei denen mit einem erhöhten Ereignisrate assoziiert. Also wir haben gelernt, je empfindlicher der Test wurde, je präziser wir nachweisen konnten, haben wir uns immer mehr wegbewegt von dem Problem Herzinfarkt, immer mehr zu dem Problem hinbewegt. Ja, das Herz ist beteiligt in anderen Erkrankungen. Also zum Beispiel bei einer schweren Lungenentzündung, wenn das Troponin ansteigt, ein ganz schlechtes Zeichen. Oder nach einer Operation beim Darmeingriff Troponinerhöhung hinterher. Langzeit schlecht für die Patienten. Die haben alle ein erhöhtes Risiko. Wir verstehen mehr und mehr, dass wir mit diesem ganz sensitiven Test jetzt nicht nur mehr einen Herzinfarkt diagnostizieren können, und dann quasi erkennen, wenn das Herz eine Erkältung hat, wenn ich es mal. Also wir sind in einer kontinuierlichen Entwicklung einer faszinierenden.
Das ist ja sehr spannend, ja. Also der Herzinfarkt-Test oder Schnelltest ist quasi nur eine einzige Seite der Medaille, aber wir haben noch die andere Seite, auf der noch sich viel mehr verbirgt, was auch Herzschäden angeht. Aber trotzdem noch mal ganz kurz, Schnelltest heißt, um nur einfach so eine Vorstellung zu haben, wie viel Zeit gewinnen wir denn inzwischen auch dazu, um einen Herzinfarkt zu diagnostizieren?
Also nochmal, der Schnelltest ist, der Begriff ist für ein Format des Tests, was man tatsächlich am Patienten selbst durchführen kann. Man kann da Vollblut nehmen, auf einen Objektträger geben, wie ein Schwangerschaftstest. Und dann ist der Test so angeordnet, dass der sehr empfindlich nachweisen kann, ob da Troponin jetzt da ist. Und dieser Test, der ist in 12 Minuten, 15 Minuten fertig und kann abgelesen werden, auch in der Hausarztpraxis und überall. Diese Schnellteste sind nicht ganz so hochempfindlich wie der noch Labortest. Und in der Klinik verwenden wir deshalb immer noch den Labortest, der aber so hochempfindlich ist, dass dadurch eine schnellere Abarbeitung der Patienten trotzdem gelingt. Also man spart da schon 1-2 Stunden Zeit in einer Chest Pain Unit, wenn man einen hochsensitiven Test macht, verglichen mit einem weniger empfindlichen Test, weil man dann nochmal nachtesten muss nach einer gewissen Zeit und trotzdem nie die Sicherheit hat. Also ja, diese beiden Testformate sind wichtig. Einmal der hochsensitive Test und der Schnelltest für draußen am Patienten. Wir nennen das auch Point of Care, also am Patienten nahe Test.
Und wenn wir jetzt nochmal weiter in die Zukunft blicken, wo denken Sie, könnte die Reise in der Herzinfarktdiagnostik denn noch hingehen?
Ja, also wir sind tatsächlich mit der Infarktdiagnostik sehr weit gekommen, aber wir erleben jetzt so ein bisschen eine Renaissance auch des EKGs, weil die KI, die künstliche Intelligenz im EKG jetzt integriert ist und sehr zusätzliche Informationen gibt, die wir routinemäßig so nicht erkannt haben. Also man kann aus dem EKG heute feststellen, ob das Gefäß verschlossen ist, was zum Infarkt geführt hat, oder ob es noch offen ist. Ja, auch das kann ja zum Infarkt führen, wenn das Gefäß offen ist. Und das hilft schon für die Stratifizierung der Therapien. Und natürlich die Verbindung jetzt von einem KI-gesteuerten EKG mit einer KI-unterstützten Analyse von Troponin zusammen mit den Beschwerden, das wird schon die Zukunft sein, dass wir also mehr und mehr die Methoden zusammenführen und das unterstützen lassen durch künstliche Intelligenz, um eine präzisere Diagnostik zu haben. Das wird wesentlich das verändern.
Das
Zweite, was sicherlich noch mindestens so wichtig ist, ist, dass wir lernen, mehr und mehr die Bedeutung der myokardialen Schädigung, also nicht nur des Herzinfarktes, sondern der myokardialen Schädigung zu erfassen. Und auch lernen, gerade zum Beispiel in der Chemotherapie, dass wir jetzt da aufhören müssen mit der Therapie, wenn Troponin erhöht ist oder Begleittherapien machen. Also wir lernen mehr und mehr eine bessere Risikoassessment durch dieses, wie wir es heute nennen, Myocardial Injury, auch irgendwie, das nachzuweisen. Und da wird sehr viel auch natürlich Entwicklung sein, weil das ja auch erlaubt, in der Bevölkerung das Risiko zu erfassen. Also wenn man den hochsensitiven Troponin-Test bei einer Normalbevölkerung, sag ich mal, in Frankfurt messen würde, dann würde man sehen, dass ein Großteil der Menschen erhöhtes Troponin haben. Und wir wissen, dass diese Patienten eine erhöhte Sterblichkeit haben.
Das heißt, auch im Sinne der Prävention könnte man sich überlegen, ob es da nochmal besondere Strategien braucht, diese Patienten zu betreuen.
Eine risikoadjustierte Präventionsstrategie, ja.
Und auch wenn es um das Thema geschlechtersensible Medizin geht, auch da könnte ich mir vorstellen, könnte man noch mal ein Schrittchen weiterkommen. Weil man weiß einfach, dass die Gefäße unterschiedlich sind bei Männern und Frauen. Und damit, das heißt ja immer wieder, der Herzinfarkt ist bei Frauen oft ein wenig anders.
Ja, Frauen haben auch niedrigere Troponinwerte als Männer. Aber da Frauen dann, da Troponin auch mit dem Alter ansteigt, also auch bei Frauen und bei Männern, und Frauen ihren Herzinfarkt ein bisschen später erleben als die Männer, macht es nicht so viel Unterschied, welchen Grad oft man nimmt. Aber es ist ein Test, der auch bei Frauen gemacht werden soll, und ich stimme Ihnen da natürlich zu, wir müssen endlich mal klar bekommen, auch in die Bevölkerung, dass mehr Frauen am Herzen sterben als Männer. Es ist keine Männerkrankheit. Die Herzkrankheit ist eine Frau. Und deshalb, ja, stimme ich Ihnen zu, dieses Betrachten von Seiten der Herzmedizin als so eine geschlechtsspezifische Betrachtungsweise ist schon ein wichtiger Ansatz.
Das würde jetzt auch schön zur nächsten Frage passen. Welche Visionen und Wünsche haben Sie denn so generell mit Blick auf die Forschung in der Herzmedizin, wenn Sie das kurz zusammenfassen könnten?
Gut, das Wichtigste habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass man mehr Förderung brauchen. Wir brauchen wirklich eine Förderkultur, die vergleichbar ist, wie es die Krebsforschung erreicht hat. Und dazu muss eben die Sichtweise der herzkranken Patienten verändert werden in der Bevölkerung. Und auch die herzkranken Patienten selbst müssen sich besser outen und sagen, was ihre Bedürfnisse sind. Die sonstigen Punkte, glaube ich, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir es schaffen, dass Patienten verstehen, wenn sie ein erhöhtes Risiko haben. Also wenn der Vater oder ein Verwandter einen Herzinfarkt hatte, dann haben sie ein erhöhtes genetisches Risiko. Und sie müssen dann entsprechend frühzeitig in eine Kontrolluntersuchung gehen, um zu erfassen, woher das erhöhte Risiko kommt. Kommt zum Cholesterin, kommt zum Blutdruck oder was auch immer. Also sprich, diese Bewusstmachen von Risikoprävention. Erfassen, dass die Familie auch ein bisschen was mit dem Schicksal zu tun hat, womit man exponiert ist. Also dieses Bewusstsein, das würde ich mir auch schon einmal wünschen. Und dann würde ich mir natürlich auch schon wünschen, dass das auch natürlich umgesetzt wird, dann auch in entsprechende Maßnahmen. Nicht nur Prävention, sondern auch frühzeitige Therapie mit Cholesterinsenkung und so weiter. Also wir sind in Deutschland nicht so gut in dem Umsetzen von präventive Maßnahmen und geben trotzdem viel, viel Geld aus, dann nachher für die Therapie. Also ich werde, bin ja schon sehr...
Bisschen früher ansetzen,
ja,
das Geld.
Und was ich mir natürlich wünsche, ist, dass es uns auch noch gelingt, und da hilft das Troponin ja schon und auch anderes, mehr zu personalisieren, also wirklich den die Risikosituation richtig zu erfassen, die Ursachen dann auch kenntlich zu machen und vielleicht auch mal mit spezifischen Behandlungen dann auch die Ursachen der Erkrankung, jetzt nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen der Erkrankung, wünsche ich mir schon.
Also noch viel zu tun in der Herzforschung?
Ja.
Bleiben wir gespannt, was es da noch alles Spannendes in den nächsten Jahren gibt. Abschließend vielleicht noch was ganz Praktisches. Denn welchen praktischen Rat würden Sie denn gerne unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben, wie Sie selbst dazu beitragen könnten, jetzt speziell beim Herzinfarkt, den rechtzeitig zu erkennen, damit er auch frühzeitig behandelt werden kann?
Na gut, das Wichtigste ist natürlich, dass man die Symptome nochmal ernst nimmt. Ja, und die Symptome sind sehr unterschiedlich, aber natürlich häufig eine Beklemmung in der Brust, die da ist, und bei natürlich bei je älter man wird, sind die Beschwerden unspezifisch. Also man kann auch mal eine Schwäche und Schwitzen und Atemnot nur haben im Infarkt. Also meine Bitte ist, dass wenn eben solche Kurzatmigkeit, Beklemmung, Windel, Unruhe da ist, dass man einfach den Arzt aufsucht.
Und ich sage, Mensch, das ist altersbedingt, wird schon wieder weggehen.
Ein Troponintest ist wirklich kein Eingriff und hilft wirklich sofort in der Diagnostik. Und es sollte auch wirklich gemacht werden.
Ja, perfekt, dass man den ersten Schritt auch tatsächlich dann schon in der hausärztlichen Praxis machen kann.
So ist es, ja. Und die Tests, wie gesagt, werden immer besser, sodass ich da guter Dinge bin, dass man wirklich auch den kleinen Herzinfarkt nachweisen kann. Denn wir wissen, dass der kleine Herzinfarkt natürlich langfristig eine hohe Mortalität hat, weil die Leute immer später ihren großen Infarkt entwickeln. Und unser Ziel ist ja der Infarkt, Entdeckung von kleinen Infarkt. Und durch Troponin entdecken wir inzwischen, wenn wir die Herzinfarktdiagnostik beurteilen, sind inzwischen fast 70% aller Infarkte Endstemis, also solche, die man im EKG gar nicht erkennt, durch das Troponin erkannt werden. Also die wurden früher ja alle gar nicht erkannt. Also deshalb nochmal, wenn verdächtige Beschwerden sind, Unklarheiten sind, einfach diesen Test machen.
Perfektes Schlusswort. Damit sind wir am Ende dieser wirklich spannenden Reise durch ein Stück Medizingeschichte.
Ja,
wir haben gehört, wie aus einer Forschungsfrage dann ein Test wurde, der heute, wie gesagt, weltweit Leben rettet und wie wichtig dabei auch Beharrlichkeit und Neugier sind, damit solche Durchbrüche letztendlich überhaupt möglich werden. Deswegen ein herzliches Dankeschön, Professor Hugo Katus, für Ihre Einblicke in diese Pionierleistung.
Ja, gern geschehen.
Liebe Zuhörerinnen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie den Impuls-Podcast abonnieren und uns weiterempfehlen. So unterstützen Sie unsere Arbeit und helfen dabei, Wissen über Herzgesundheit dann weiterzutragen. Ich sage, bleiben Sie gesund, aufmerksam und vor allem zögern Sie im Notfall nicht, Hilfe zu holen. Bis zur nächsten Folge dann von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung.